Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Was interessiert unsere Leser? Wie finden wir das raus? Diese Frage besprechen der Olaf und ich heute mit dem Jürgen Rink, Chefredakteur von der CT. Hallo Jürgen.
Hallo.
Grüß dich.
Hallo Jürgen.
Ach, das ist ein tolles Thema, das wir heute haben, das ja für Content Marketing und für Journalisten gleichermaßen interessant ist. Bevor wir da reinspringen, was gibt es denn über dich sonst noch so zu wissen, außer dass du Chefredakteur von der CT bist?
Ja, als solcher bin ich ja nicht geboren. ich habe keinen straighten Lebenslauf. Ich habe Physik studiert in Heidelberg, ja, und dort auch promoviert und war dann ein paar Jahre im Ausland, in England und in Frankreich als Postdoc. Da werden die Deutschen damals jedenfalls gerne genommen, weil die längste Ausbildung weltweit haben. Mhm. Und nach 10 Jahren Forschungstätigkeit war Zeit für was Neues. Und ich habe festgestellt, in England war das, ich schreibe total gern und mache das fast lieber, als im Physiklabor zu stehen. Und habe dann im zarten Alter von 33 bei Heise in Hannover dann nochmal eine Ausbildung angefangen als Volontär und bin da so die Karriereleiter nach und nach hochgeklettert. Und seit Anfang 2017 bin ich jetzt Chefredakteur von CT, worauf ich mega stolz bin. Nicht, weil es ich bin, sondern weil es CT ist. Wir sind halt mittlerweile das größte IT- und Tech-Magazin Europas.
Also Hannover, wieder 2-1 für Hannover dieses Mal. 2 aus Hannover, 1 aus München.
Das muss ich mich anstrengen.
Und dann haben wir ja noch, haben wir eigentlich die Hannover, erwähnenswerte Hannover-Connection, Verlags-Connection fast komplett, ne? Mit T3N, eBays und jetzt Heise, CT.
Ja, und in Hannover wurde der Spiegel gegründet nach dem Krieg.
Auch das noch.
Also so ein dummer Zufall, dass er nach Hamburg ist.
Ne? Ja, der Mittelpunkt der journalistischen Welt.
Hannover. Wobei München hat auch eine Abwanderung der Medienlandschaft. Gell? Da gehen auch immer mehr raus aus München und rein nach Hamburg. Wie war das denn? Wer ist zuletzt aus München abgehauen? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Bundesnachrichtendienst. Ja,
Bundesnachrichtendienst ist in Berlin.
Ja, oder saß ja auch hier in der Nähe. Aber mir fällt gerade der Verlag nicht an. War irgendwas. Nee, war das nicht Burda, die immer weniger in München auch sitzen und immer mehr in Hamburg?
Kann sein. Also, ist jetzt nicht mehr. Also es gibt nicht eine Abwanderung von Hamburg nach Berlin. Ne? Also Springer zum Beispiel. Ne?
Ja, jo, okay, cool. Wir wollen heute, wie gesagt, wir haben das Thema immer öfters schon angeschnitten und haben auch immer gesagt, wir wollen ja mal, wenn wir von Nutzerzentrierung sprechen, sprechen wir natürlich dann davon, rauszufinden, was für Interessen hat denn eigentlich unsere Zielgruppe, die wir ansprechen wollen mit unserem Format. Und wir haben das immer nur so leicht gestreift bisher im Content Kompass. Und diesmal haben wir wirklich der Sendung, weil wir dich ja, Jürgen, auch gefunden haben dafür, weil du hast ja da auch viel bei Heise irgendwie bewegt in dem Bereich, hast da selber auch quasi geforscht auch, ne? Kann man das so sagen?
Ja,
geforscht.
Da kommt der Wissenschaftler durch.
Genau, und ihr habt da schon was Schönes entwickelt, was Systematisches, denke ich, auch entwickelt, wie ihr halt immer wieder an neue Ideen für eure Zielgruppe kommt, wie ihr eure Zielgruppen mit Content halt ansprechen könnt.
Und da sind wir auch schon bei der ersten Frage. Du bist ja jetzt auch vielleicht vorbereitend nochmal erwähnt, du bist ja nicht nur Chefredakteur bei der CT, sondern auch bei Heise Plus bist du ja aktiv.
Ja, indirekt. Also der Heise Plus ist das Content-Angebot von Heise Online und da Heise Plus finden sich ganz, ganz viele Inhalte von CT, die online gerecht halt aufbereitet werden. Und wir arbeiten da sehr eng zusammen. Also im Grunde ist CT ja nichts anderes als ein Paid-Content-Kanal auch. Ne? Um es mal contentmäßig zu angucken. Magazin ist ein Paid-Content-Kanal. Egal, ob es jetzt Print ist oder in der App oder wie auch immer digital gelesen wird. Und Heise Plus eben auch. Insofern gibt es ja ganz enge Berührungspunkte, wie wir den Content denn fahren müssen, damit er möglichst zielgruppengerecht ist. Das war ein ganz schön langer, steiniger Weg.
Ja. Habt ihr denn da dieselbe Zielgruppe beim Heft und online?
Das sind wir gerade dabei rauszufinden. Also CT gibt es seit 35 Jahren, da wissen wir so ein bisschen was über die Zielgruppen. Heise Plus haben wir jetzt seit letzten Januar, also letztes Jahr 2019. Und da lernen wir die Zielgruppen gerade so kennen und schauen, welche Themen die in CT gut fahren oder schlecht fahren, wie performen die denn in Heise Plus. Und da sind wir eigentlich ganz am Anfang, die Unterschiede festzustellen, weil bei Heise Plus im Moment so jung der Fokus darauf liegt, welche Inhalte brauche ich, um überhaupt Abos zu generieren. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt der zweite Schritt. Ja, wie halte ich die denn mit dem interessanten Content überhaupt im Abo?
Mit welchen Merkmalen definiert ihr denn eure Zielgruppe? Also alle bei Heise Plus, alle CT-Leser mit Internetanschluss, oder? Oder?
Ja, so ziemlich. Also ich weiß, dass viele damit Personas arbeiten dann. Also mit Annalena, die haben wir vor kurzem erfunden und so weiter. Aber das interessiert mich eigentlich zunächst gar nicht. Als ich angefangen habe, dieses Lesereporting-System zu bauen für CT.
Unser du warst kurz weg bei mir gerade. Das Lese, wie heißt das?
Lesereporting. Das Lesereporting. Ja. Der Ausgangspunkt war, dass mich schon ganz lange geärgert hat, wenn du ein Magazin machst, dann weißt du nichts über die Leser. Also die Leute, die den Content verantworten, die kriegen vielleicht ab und zu mal einen Leserbrief und überhöhen den dann. Da kommt so ein Brief von 100.000 Lesern oder in meinem Fall über 200.000 Lesern. Und dann hängt man sich an einem Leserbrief auf, oh, der Artikel war schlecht, was statistisch ja Nonsens ist. Ja. Und dann haben wir angefangen nachzudenken. Und Mensch, wir haben die CT in vier Kanälen drin. Als Print, in Apps, also Android und iOS, und lesen im Browser. Und wir haben also drei Digitalkanäle. Und dann fangen wir doch mal an, die Digitalkanäle auszuwerten und sind völlig blauäugig rangegangen. Ja, mal gucken, was besonders beliebt ist und sind schon gegen die erste Wand gelaufen. Wenn ich ein Heft danach ausrichte, was besonders beliebt ist, dann habe ich 50 Seiten Leserbriefe vorne und hinten 30 Seiten Vorschau. Das sind mit die beliebtesten Artikel im Heft. Also das ist ein ganz schlechter Ratgeber, nach der Beliebtheit der Artikel zu gucken. So kannst du kein gutes Content-Angebot machen. Und ich nenne das die Reichweitenfalle. Und als wir an dem Punkt waren, haben wir verstanden, warum viele Online-Medien gerade scheitern. Also HuffPost, Vice, BuzzFeed.
Weil die nur nach der Reichweite gehen. Womit machen wir am meisten Reichweite?
Genau. Und die vergessen, dass ein Angebot, ein Content-Angebot ein bunter Strauß ist. Mhm. Ja, um die, also wohlgemerkt hinter der Paywall, um die Leute da zu halten. Und da hat's Klick gemacht. Und dann haben wir's gehabt, dass wir nicht einfach nur einen PIs und Visits brauchen, sondern KPIs entwickeln müssen, wie wir einen Artikel kennzeichnen. Und lange Rede, kurzer Sinn, sind dann vier KPIs geworden. Ich nudel sie vielleicht einfach mal durch, kann sich keine behalten, aber das gibt vielleicht so ein bisschen eine Idee, wie wir denken. Das ist der Blickwert. Ja, also wie fällt der Artikel auf? Welche Leute haben den Artikel denn geklickt? In der App oder im Browser? Mehr nicht. Der zweite ist der Log-Wert. Wie viele Leute sind denn mindestens 5 Sekunden in dem Artikel geblieben? Also da stecken jetzt ziemlich viele Formeln hinten dran. Ich vereinfache es hier. Und das nennen wir Log-Wert und das interpretieren wir so, stimmt der Andres und die Verkaufe? Gelingt es dem Artikel, mich wenigstens ein bisschen drin zu halten? Mhm. Und dann kommt der Klebewert. Schafft es der Artikel, den Leser daran zu kleben? Und das definieren wir so, dass die Leute mindestens 30 Sekunden im Artikel sind. Und der vierte KPI ist der Lesewert. Wie hoch ist denn die Durchleserate? Wie viele Leute haben denn den Artikel ganz durchgelesen? Da mussten wir erst noch recherchieren, dass die dass die Lesedauer nicht etwa linear von der Artikellänge abhängt, wie es in vielen Journalistenschulen gelehrt wird. Das ist Quatsch. Wir haben gemessen, dass es logarithmisch geht und mussten das alles umbauen. Und so hat dann jeder...
Was heißt logarithmisch? Also logarithmisch,
logarithmisch heißt, dass das ist ja so eine abflachende Kurve. Ja. Eine logarithmische Kurve, wenn ich den Artikel verdopple, von 10.000 auf 20.000 Zeichen, dann habe ich nicht etwa eine lineare Zunahme in der Lesedauer, nämlich die doppelte, sondern ich kann ziemlich gut eine logarithmische Kurve reinlegen. Das heißt, sie ist deutlich vermindert.
Ja, okay, weil einfach viele Leute zu lange Sachen nicht lesen und dann nimmt das ab. Einfach.
Ich würde da kurz nochmal erstmal, ich hatte jetzt auch nochmal spontan die Frage, kam mir in den Kopf, wie messt ihr denn euren? Sind jetzt mal kurz zur Nachfrage, ist euer Content im Magazin also auch immer auch digital abgebildet und so könnt ihr dann die Messzahlen von dem Online-Content oder dem Digital-Content auf das Heft übertragen oder habt ihr auch Messverfahren, wie ihr den Print-Content separat messt und bewertet?
Ja und ja. Okay. Für jede Ausgabe werten wir die Digitalkanäle aus. Das haben wir so ein tolles Open-Source-Tool gefunden, Nime. Und dieses Nime-Tool schafft es aus allen möglichen Schnittstellen, den Content in ein Excel zu gießen. Und daraus haben wir dann berechnen wir die KPIs. Das machen wir jedes Mal. Mhm. Und deine Frage ist hervorragend. Das ist nämlich der Knackpunkt. Wie darf ich das denn eigentlich übertragen auf die Printleser? Ja, also da brauche ich ja irgendeinen Gegencheck. Und da haben wir 180 Leute ziemlich getriezt letzten Sommer. Und zwar habe ich einen Lesebeirat und 300 Leute, die haben sich freiwillig gemeldet. Und die haben wir gefragt, Leute, es kommt Arbeit auf euch zu. Wir schicken euch die nächsten 6 Ausgaben nochmal, Print. Und ihr nehmt bitte einen Textmarker und streicht alles durch, was ihr gelesen habt. Also wir haben uns vorher versichert, dass das eine valide Methode ist, um herauszufinden, was die Leute lesen. Und dann haben wir Studenten geholt, die das dann digitalisiert haben. Und ich habe dann vorher Leute gefragt, was denkt ihr, welche Unterschiede sehen wir zwischen dem digitalen Leseverhalten und dem Printleseverhalten. Und einer, der mich berät beim Storytelling, ein Externer, der hat, es war der Einzige, der richtig geraten hat, ehemaliger Chefredakteur von der Chip übrigens, der gemeint hat, ich erwarte da überhaupt keinen Unterschied. Geil. Ja, und so war es auch.
Geil. Krass, also ist es eigentlich ein Mythos, dass das, weil es wird ja viel, gut, ich glaube, ein Buch müssen wir nochmal rausklammern, aber wenn wir von einem Printmagazin im Vergleich zu einem Online-Magazin sprechen, gibt es eigentlich beim Konsumverhalten keine großen Unterschiede.
So verallgemeinern würde ich das nicht. Ich glaube, es hängt daran. Ja, genau. Ja. Es hängt daran, dass wir ein Fachmagazin sind, wo der Text einen sehr hohen Stellenwert hat. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal die Gala, ein Magazin, das ich übrigens sehr schätze, für zielgruppengerecht. Wenn ich die Gala digital lese oder im Print, erwarte ich deutliche Unterschiede. Da hängt es vom Layout ab, wie groß mache ich die Bilder, wie bereite ich den Text auf. Ne? Also ich glaube, es ist typisch für Special Interest Fachmagazine.
Okay. Aber es heißt, es muss... Ganz kurz, es muss kein Unterschied sein. Also das ist schon sehr spannend. Ja. Beziehungsweise ein Gedanke von mir noch, den ich gerne reinwerfen würde, vielleicht hat das Online-Leseverhalten ja das Print-Leseverhalten auch verändert.
Mit Sicherheit. Ja, und es verändert vor allem auch die Content-Erzeugung. Dadurch, dass wir jetzt messen, wie gut ein Artikel ankommt, schreiben die Redakteure anders. Ja, also die haben ja zum ersten Mal in ihrem Berufsleben die Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Ja.
Geil.
Ja, aber ein Punkt ist mir noch wichtig. Wir haben jetzt schon eigentlich den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Wir haben die Auswertung gemacht. Die Reichweitenfalle ist eine doppelte Falle. Und zwar muss ich ja zunächst mal ein Angebot an die Leser machen, bevor ich das Feedback holen kann. Und diesen ersten Schritt, den gehen viele nicht. Die gucken sofort darauf, was wird denn gelesen. Und die Kreativität von Magazinmachern kommt aber erst dahin, kommt da rein, wenn du sagst, ich entscheide, welches Angebot ich an meine User oder meine Leser mache. Und erst dann hole ich mir das Feedback. Mhm. Und wir machen diesen ersten Schritt so. Also ich habe so noch nie aus dem Nähkästchen geplaudert. Also ich bin mal gespannt auf die Reaktion.
Wir haben uns geehrt.
Ja. Wir haben eine Themenmatrix gebaut, wo wir Themenbereiche haben, die müssen in jedem Heft sein, in jedem dritten Heft, einmal im Jahr reicht und so weiter. Das ist Brot und Butter, da ist noch nicht viel Kreativität dahinter. Und dann haben wir Redaktionskonferenzen und Themenfindungskonferenzen, wo Experimente gemacht werden, neue Themen. Und das hat richtig Fahrt aufgenommen, nachdem wir dieses Lesereporting hatten, weil jetzt plötzlich die Experimente Sinn gemacht haben. Ne?
Dieses Lesereporting, ja, weil du hast es schon das zweite Mal erwähnt. Was ist das genau, dieses Lesereporting?
Das ist genau das Feedback mit diesen vier KPIs. Wir bereiten das leicht verdaulich für die Redakteure auf. Also ich möchte nicht, dass ein Redakteur jetzt 3 von 5 Arbeitstagen pro Woche sich mit den riesen Excel-Tabellen beschäftigt, sondern der soll Einblick auf einen Artikel, aha, so sieht's aus. Und deshalb haben wir für jeden Lesewert eine Ampel gebaut, rot, gelb, grün. Mhm. Und wenn eine Social Titel-Story, die gut gelesen wird, hat alle vier KPIs, Blickwert, Lockwert, Klebewert, Lesewert, eine grüne Ampel zum Beispiel.
Ja, cool, und, Ampelsystem, okay.
Genau, und wir haben vor kurzem, das ist schon ein halbes Jahr her, haben wir einen Test von einer VR-Brille gehabt, Virtual Reality-Brille. Da war das Thema consumermäßig schon durch. Ja, da war der Test rot, 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 rot.
Ich muss kurz zur ersten Frage nochmal, aber irgendwie wurde die mir nicht richtig beantwortet oder ich habe nicht aufgepasst. Wie definiert ihr eure Zielgruppe? Du hast gesagt, ihr wisst nicht immer genau, aber die Frage habe ich jetzt, die Antwort habe ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig rausgehört. So.
Die habe ich auch noch nicht gegeben.
Okay, ich
habe
nur das Werkzeug. Die Vorrede.
Ich habe das Werkzeug erklärt. Okay. Und wir hangeln uns an die Zielgruppen nicht über Personas ran, sondern über Themen. Wir haben zum Beispiel, also eine mystische Frage, um es mal ganz konkret zu machen, in der CT ist, wird diese Kurzgeschichte, die Science-Fiction-Kurzgeschichte ganz hinten im Heft, wird die eigentlich gelesen? Ja, das fragen wir uns seit 30 Jahren. Mit dem Lesereporting konnten wir es plötzlich messen. Die Ampel hat uns gezeigt, rot, rot, rot und dann grün oder gelb. Das heißt, es interessiert kaum einen. Es bleibt kaum einer dran kleben, es liest kaum einer rein. Aber die wenigen, die da reinlesen, die bleiben drin. Die lesen ganz durch. Und das war so für uns dann so ein Aha-Erlebnis. Aha, hier gibt es eine kleine Gruppe, eine Fangruppe der CT-Story. Also ist das ein wichtiges Thema fürs Heft. Wir hangeln uns also themenmäßig ans Heft ran. Was ist, wir nennen das jetzt nicht die Sci-Fi-Story-Zielgruppe, sondern wir haben hier gesehen, da ist ein Thema, da interessiert sich eine kleine Lesergruppe für. Also ist sie relevant fürs Heft. Und es zeigt schon der Unterschied im Denken, wenn ich in Reichweite denke oder wenn ich in KPIs denke, im Lesereporting.
Es sind ja qualitative Kennzahlen. Aber ihr geht ja weg von der quantitativen, also Reichweite, hin zur qualitativen Bewertung irgendwie.
Genau.
Okay, ihr fangt mit den Themen an. Das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, wie kommt ihr auf diese redaktionellen Themen? Also wird das per Brainstorming dann gemacht? Weil ihr beginnt dann, du hast so schön gesagt, wir erstellen erst das Angebot und kommen über das Angebot auf die Zielgruppe. Wie kommt ihr auf die Themen? Also wird das in einer Redaktionssitzung dann, so wie man sich das klassisch vorstellt, so gebrainstormt oder wie läuft das ab?
Ja, wir haben diese Themenmatrix und da wird vor der Redaktionskonferenz, die findet einmal im Monat statt, öfter brauchen wir die nicht, wird geguckt, erfüllen die nächsten 3, 4 Hefte in Gruppenzügen die Themenmatrix. Dann sind wir zufrieden und in der Redaktionskonferenz selbst gibt es so eine Art, wie soll man es nennen, so ein Themenpitch. Da wird mit der Stoppuhr gestoppt. Jeder darf ein Thema vorschlagen, aber nur eine Minute lang. Völlig egal was.
Okay.
Und dann wird 2 Minuten nachgefragt und dann abgestimmt. Damit das nachhaltig ist, bekommt jeder bekommt irgendeiner dieses Thema sozusagen angeheftet, der kümmert sich darum. Mhm. Ja, und so können wir dann, also das mit diesen zwei Tools, Themenmatrix und Themenpitching, kommen wir relativ weit. Und dazu kommen noch die Experimente der Redakteure. Also ich kann mal ein relativ lustiges Beispiel geben. Wir hatten mal Hacking Gadgets vor 2 Jahren zum ersten Mal. Also das sind so ganz fiese Dinger, wie du Rechner kaputt machen kannst mit einem USB-Stick, wie du dich in Netzwerkverkehr einklinken kannst und so weiter. Das ist, also lief wie geschnitten Brot und... Der Redakteur, der das gemacht hat,
ja, sehr
der
kriminelle wollte, Leser.
Ja, sage ich
das
jetzt.
Das würde mich auch interessieren.
Sorry. Ja, ich schicke dir nachher ein Abo-Formular zu. Und der Redakteur wollte aber so gern auch ein analoges Hacker-Tool vorstellen im Heft. Und das sind diese Lockpicking-Sets. Die kennt die Leute, die mit dem Chaos Computer Club zu tun haben, kennen das. In den Chaos Computer Club-Treffen gibt es oft Lockpicking-Sessions. Da still liest, das sind also Zylinderschlösser, Sicherheitsschlösser auf dem Tisch. Und mit dem Lockpicking-Set muss man das dann möglichst schnell und elegant aufmachen. Mhm. Und das hat der dann sozusagen an der Chefredaktion vorbei in die CT gemogelt. Wir haben das gar nicht so richtig mitbekommen und haben uns aber in der Chefredaktion hinterher geärgert. Was soll das bitteschön in einem Computermagazin? Ein Artikel, wie du lernst, Schlösser zu knacken.
Aber und dann lass mich raten, die Leser hat es interessiert.
Es war sensationell. Also der, das Lesereporting hat grün gebracht. Eigentlich, geil. Was wir sonst nur für eine Titelgeschichte haben, die entsprechend beworben wird. Und dieses Lockpicking-Teil war ganz hinten im Heft. Das ist so, plötzlich, also können wir sagen, das interessiert die Leser. Ja.
Aber, und dann habt ihr, was war dann die Zielgruppe, die ihr daraus geschlossen habt?
Das wissen wir hat nicht. Wie gesagt, Namen,
oder? Sammelt ihr einfach, okay, wir wissen aus den letzten Jahren einfach, die interessieren dir und die Themen, aber es ist gar nicht so eine richtige Definition der Zielgruppe, kann das
genau,
sein?
Genau, wir arbeiten nicht mit Personas, also das ist der Hans Otto, der interessiert das ist der Georg, der Allesleser, das ist die Annalena, die sich für Laptops interessiert. Nee, so fahren wir das Heft nicht, wir machen das wirklich rein themengesteuert, das sind alle 2 Wochen 200 Seiten, das ist ein riesen Blumenstrauß. Und in der IT ändern sich ja die Themen sehr oft. Ne? Also da nützen wir würden, glaube ich, in unserer Zeit nichts anderes tun, als Personas neu zu erfinden, wenn wir über die Schiene an die Sache rangehen würden.
Aber hat man nicht das Risiko dann dabei, je nachdem, wie die Redaktion zusammengestellt ist, dass man das in so einer Blase sich bewegt?
Ja, klar. Ja. Natürlich. Deswegen haben wir, also zum einen sagen uns mit dem Lesereporting die Leser brutal, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und zum anderen haben wir einen recht engen Kontakt zu den 300 Leuten im Leserbeirat.
Ah ja, und da geht die nächste Frage drauf. Das ist ja eine Art Fokusgruppe, ne? Dieser Leserbeirat. Mhm. Und das kennt man ja aus klassischer Marktforschung im Endeffekt auch, Fokusgruppen. Mhm. In was für Formaten trefft ihr euch mit diesem oder geht in den Austausch mit dieser Leser-Fokusgruppe?
Wir machen jede Woche Umfragen für diesen Leserbeirat. Das können zum Beispiel sein Titelzeilen, das können Themen sein, das können Einschätzungen sein oder auch wir hatten vor einiger Zeit Probleme mit der Auslieferung der CT. Da fragen wir die schnell mal, wann habt ihr eure CT bekommen? Das ist so, das sind die gewohnt einmal pro Woche. Das machen wir über Lime Survey, über das Kosten. Ist das Tool kostenlos? Jedenfalls gehostet bei uns. Deshalb haben wir es genommen. Und wir haben relativ schnell festgestellt, zu unserem Leidwesen, dass das interessanteste Feld in diesen Umfragen das Freitextfeld ist. Hm. Das lässt sich halt scheiße auswerten.
Hm. Ja.
Ja. Und da kamen die interessanten Kommentare. Und seitdem, das ist jetzt 1,5 Jahre her, haben wir in jeder Umfrage ein Freitextfeld. Nicht themenbezogen. Schreibt bitte rein, was immer ihr uns sagen wollt. Und das ist Gold wert. Und da kommen ganz viele Experimente. Und das ist so die Hauptkommunikationsform.
Also spannend, weil es ja auch Freitextfelder erzeugen ja auch immer mehr Arbeit auf der jenen Seite, der es ausfüllen muss. Ist natürlich auch, wenn das viele Leute machen, auch ein ganz klares Zeichen von Engagement und Zugehörigkeit und
ne? Ja, ist großartig. Also wir haben von den 300 Antworten innerhalb von 3 Stunden etwa 50% und in 24 Stunden 95%.
Ne? Nach welchen Kriterien habt ihr diese Teilnehmer ausgesucht, die da in diesem Beirat sitzen?
Wir haben haben uns ein bisschen daran orientiert, wie viel Prozent unsere Leser sind Abonnenten und wie viel kaufen die CT digital oder an einem Kiosk. Da haben wir, also das war so die erste Unterscheidung. Dann haben wir uns das Altersspektrum noch angeguckt. Ne? Und wir haben einen Aufruf in die CT gemacht. Wer hat Lust, von uns Arbeit zu bekommen? Und dann haben sich Tausende von Leuten gemeldet. Und dann haben wir die in diese Schubladen gesteckt, Alter, Abo-Zugehörigkeit, nur Digital-Abo, kein Abo und haben sozusagen ausgelost.
Also ich finde es halt spannend, ich müssen das kurz mal abstrahieren, weil ich glaube, die wenigsten unserer Zuhörer arbeiten ja noch wirklich im Verlag, die müssen sowas ja dann abstrahieren, was ihr da macht für ihre Produkte quasi. Ja. Und eure Leser sind ja quasi eure Kunden und das muss man jetzt abstrahieren, dass man vielleicht auch für unsere Zuhörer eine Idee in den Raum wirft. Ihr könnt so eine Art Kundenbeirat quasi machen, indem ihr mehr über die Bedürfnisse und Interessen eurer Kunden rausfinden könnt. Das muss man so.
Ja. Genau, und das ist, da sind die Verlage eigentlich relativ weit mit diesen Kundenkreisen oder Kundenbeiräten. Und da kann man sich, ob das die Zeit ist, bei Spiegel weiß ich es nicht, Süddeutsche, bei uns, bei Heise, sind die relativ weit, einfach anrufen, mal Feedback holen. Und da gibt es ziemlich viel Erfahrung. Ganz im Gegensatz übrigens zum Lesereporting. Da war ich erstaunt, wie wenig Magazine oder die entsprechenden Chefredakteure eigentlich die digitalen Möglichkeiten nutzen, um herauszufinden, was ihre Kunden lesen. Da sind wiederum die Content-Marketing-Anbieter viel weiter.
Aber wenn du jetzt das in der freien Wirtschaft bist du ja, aber wenn du jetzt irgendwann, keine Ahnung, nochmal zu einem anderen Unternehmen wechseln würdest, würdest du dann, und nehmen wir mal an, du würdest da im Content-Marketing arbeiten, würdest du das dann wieder so aufziehen, dass du einen Beirat aufbauen würdest und ein Reporting von den Inhalten mit so 4 Faktoren zum Beispiel aufziehen würdest? Würdest du das wieder so machen oder ist das jetzt ein spezielles Ding bei euch in der CT, dass das bei euch so funktioniert?
Ich glaube, das KPI-System ist übertragbar auf andere Bereiche. Ja, wie bewerte ich Content? Und ob das jetzt genau die 4 KPIs sind, die wir erfunden haben, sei mal dahingestellt, aber ich kann so ein KPI-System nur empfehlen. Man kriegt da wirklich den Kopf gewaschen und man macht sich frei von den eigenen Schubladen.
Mhm. Ja.
Insofern.
Und den Leserbeirat, den finde ich auch eine sehr spannende Idee. Also könnte ich mir auch vorstellen, wenn man genug Leute auf der Seite hat, dass man das was aufbauen könnte, hältst du das nicht für jeden relevant? Oder geht es bei euch nur wegen der riesigen Community?
Ja. Du brauchst halt von vornherein schon eine sehr enge Kundenbindung, dass Leute bereit sind, Zeit und Gehirnschmalz zu investieren für deine Produkte oder für dein Anliegen.
Das ist ein wahnsinniges Vertrauensbeweis oder auch Engagementbeweis halt. Ne? Das ist halt, finde ich krass. Also spricht für euch auf jeden Fall und eure Leser.
Beziehungsweise, ich glaube, wenn man das als Unternehmen hinkriegt, so eine Community aufzubauen mit einer Seite, die jetzt wirklich Leidenschaft auch hat. Also ich erinnere mich immer wieder gerne an unser Fotomagazin. Das war ursprünglich mal so als Affiliate-Seite gedacht. Einsteigerdslr.de, auch eine Keyword-Domain. Und wir hatten dann aber irgendwann, also nach 2 Jahren, haben wir das mit Thomas Bauer mit einem Fotografen, der war der Autor, hochgezogen und hatten dann eine Community, die da Fotos eingeschickt hat, sich bei Fotowettbewerben beteiligt hat, mitdiskutiert hat, im Forum mitgeschrieben hat, die Stammleser waren. Und also ich glaube, wenn man wirklich mit Herzblut im Content-Marketing sowas hochzieht, so einen Blog, wirklich mit Herzblut, kann man da, glaube ich, schon hinkommen. wo ihr...
Auf jeden Fall, da gibt es ja auch Beispiele. Ja, und dann bitte den nächsten Schritt auch gehen. Ich bin dann Content-Anbieter, egal ob für einen Verlag oder auf eine Content-Marketing-Seite. Ja, wie fahre ich denn Content richtig? Ne? Nicht in die Reichweitenfalle fallen, bitte.
Was war nochmal die Reichweitenfalle? Das war nur, weil die Leute, die Science-Fiction-Story hinten nicht lesen, sollten wir sie noch lange nicht rauskürzen, weil sonst verlieren wir diese Leute oder sonst schaden wir unserer Zielgruppe.
Ich glaube, das hat auch viel damit, vielleicht kurz mal als, ich glaube, diese Leute, die sich solche Gimmicks und solche nerdigeren Sachen angucken, ich glaube, das sind auch die treuesten Leser und das alles, die so auf diesen Reichweitenkram stehen, die könnten auch zu jedem anderen Magazin schnell wechseln und sind wahrscheinlich auch nicht so loyal. Ist das so ein bisschen der Gedanke dahinter, oder?
Kann man so interpretieren, wir sind eigentlich viel pragmatischer und sagen dann, wir sind mit dem Magazin jetzt mega erfolgreich seit x Jahren und wir wollen das verdammt nochmal die nächsten 10 Jahre auch sein. Mhm. Was fehlt uns, um das zu machen? Wie gelesen wird. Ja, und wir empfangen da die Signale der Leser und richten unser Magazin entsprechend aus, aber nicht, indem wir die beliebtesten Artikel, die beliebtesten Themen jetzt auswalzen in CT, das wäre das Ende des Magazins, siehe HuffPost, sondern indem wir unser Angebot ändern. Und das ist die Kreativität der Redaktion. Das kann dir kein Leser vorbeten, was du zu machen hast. Da musst du selbst dran.
Aber was heißt, ihr ändert euer Angebot? Ihr seid doch auf Erfolgskurs und habt Stories, die gefallen denen und die beißen sich gegenseitig nicht. Was müsst ihr jetzt großartig ändern? Was meinst du damit?
Viel. Alle paar Monate kommen neue Themen dazu. Es wird im Moment alles digitalisiert. Ja, welche dieser Themen sind relevant für unsere Leser? Wissen wir Redakteure erstmal nicht. Das müssen wir testen. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir die Zeit noch haben. E-Bikes. Als die vor ein paar Jahren aufkamen, da haben wir gerade angefangen mit diesem Lesereporting, mit diesen KPIs. Und es war noch die Zeit, wo sich die Redakteure die Köpfe heiß geredet haben. Nee, passt nicht in CT. Was soll denn der Scheiß? Wir sind ein Computermagazin. Mhm. Ja, die anderen sagen, ist doch alles digital. Außerdem kannst du die doch prima tunen. Sind dann schöne Bastelvorschläge und so weiter und so fort. Und haben gesagt, testen wir es doch einfach mal. Und haben einen Schwerpunkt gemacht aus Vergleichstest, technischen Hintergrund und der Kaufberatung. Mhm. Und die Leser haben uns da so den Kopf gewaschen, gerade mit diesem Thema. Wir bilden uns sehr viel darauf ein, glauben wir zu Recht, auf unsere Testkompetenz. Mhm. Dieser Vergleichstest E-Bikes, der ging baden im Lesereporting. Mhm. Spannend. Die technischen Hintergründe, der Beitrag, der viel, viel kleinere, kürzere Beitrag, technische Hintergründe, der wurde gut gelesen. Mhm. Und dann sind wir zum Leserbeirat gelatscht, digital, und haben gefragt, könnt ihr uns das erklären, was hier passiert ist? Mhm. Und einige von denen sagen, ja, natürlich. Ehrlich gesagt, liebe CT-Redakteure, wenn ich mein E-Bike kaufen will, komme ich doch im Traum nicht auf die Idee, in die CT zu schauen. Dann gucke ich in ein Special Interest Magazin. Schuster, bleibt bei euren Leisten.
Wahnsinnig spannend. Also sieht man ja auch beim Google, um einfach mal die Brücke wieder zum SEO zu schlagen. Mhm. Bei Google sieht man ja auch immer ganz deutlich, dass Special Interest Magazine einen Ranking-Vorteil gegenüber, oder nicht nur Magazine, sondern Special Interest Anbieter, auch Shops, oft Vorteile haben gegenüber den großen Gesamtwarenhäusern wie Amazon oder so im Ranking jetzt. Genau. Weil denen halt mehr Kompetenz und Expertise zugetraut wird bei dem Thema.
Aber trotzdem konnte man das E-Bike-Thema bei euch schon spielen, und zwar nämlich mit den technischen Hintergründen, die dann auch wieder einen ITler interessieren, der vielleicht auch mit Hardware zu tun hat.
Genau, also durchs Lesereporting haben wir gelernt, wie muss ich das E-Bike-Thema fahren.
Geil. Ja. Aber testet ihr das dann zuerst digital und dann bringt es im Heft? Weil im Heft sind ja Fehler teuer. Oder wie macht ihr das?
Das ist der gleiche Content für alle Ausgabekanäle.
Aber warum macht ihr das nicht, dass ihr zuerst bei heise.de was testet und dann schmeißt ihr es ins Heft, wenn es gut läuft? Ist das doof?
Weil dann wahrscheinlich mein Vertriebsleiter das Fenster rausspringt.
Ah, also stimmt. Ja, stimmt. Klar. Es geht darum, den Content zu verkaufen. Ja.
Bei uns ist so, wir bieten zum Beispiel ein Kombi-Abo an. Du kannst ein Kombi-Abo, du bekommst die CT in Print und hast aber den Zugang zu allen Digitalkanälen. Und das ist sehr beliebt. Es haben mehr als 100.000 Leser von den 200.000 haben dieses Kombi-Abo. Reicht noch nicht. Also auf jeden Fall sechsstellig. Und die erwarten dann, wenn sie zum Beispiel im Office angefangen haben, die CT-Artikel digital auf dem Bildschirm zu lesen, erwarten sie dann dazu, dass sie zu Hause, wenn sie die CT in Print aufschlagen, gefälligst den gleichen Artikel weiterlesen.
Aber jetzt nochmal eine ganz blöde Frage. Warum gebt ihr eure Artikel nicht zuerst dem Leserbeirat zu lesen und dann entscheidet ihr, ob ihr sie ins Heft bringt? Oder macht ihr das schon?
Nee, da ist mir die Zielgruppe zu gering und der Aufwand zu groß. Ne? Also warum nicht dieses Live-Experiment? Also wir fangen ja nicht von null an, sondern haben ja schon einen Großteil von Erfahrung. Ist ja nicht so, dass jetzt das nächste Heft plötzlich nur aus Experimenten besteht.
Ne? Okay, ich hätte noch eine Frage, aber Olaf, du hast eine Frage noch hier stehen. Ich merke sie mir.
Ja, ist, glaube ich, kurz beantwortet. Ich glaube, ihr macht es nicht, aber vielleicht liege ich auch falsch. So klassische Sachen, so wie Keyword-Recherchen, dass ihr vorher irgendwie mal Keyword-Recherchen macht und guckt, wie ist denn so eine Nachfrage bei Google für Keywords und das zugehörige Thema. Macht ihr sowas?
Nicht in der Chefredaktion, die Redakteure machen das. Also eins der meiner Teams ist ein Hardware-Ressort. Die schauen zum Beispiel, was wird denn bei Geizhals oder bei den Preisvergleichern besonders gekauft? Was ist da besonders beliebt? Mhm. Und schauen dann, diese Geräte müssen wir jetzt testen. Ja, und bei Google sind dann, wir machen das so, wie wir es halt brauchen. Sind die Leute in einem anderen Ressort, die an relativ ungewöhnlichen Gadgets dran sind. Die lassen sich davon von Google und Co. inspirieren, was wird denn da plötzlich gesucht, welche Themen poppen da hoch. Uns ist die Freiheit der Redakteure sehr wichtig. Also die machen da im Grunde, holen sich die Information, wo sie sie brauchen.
Also das Thema SEO ist bei euch gar nicht so hoch aufgehangen irgendwie, weil bei den SEO und die Freiheit der Redakteure, das nimmt sich ja, das ist immer so ein, wenn man auf alles SEO-mäßige achten will, grenzt man die Freiheit der Redakteure eben ein. Ne? Also ihr steht auf jeden Fall, bei euch ist Priorität Freiheit der Redakteure.
Ja, kann man auch sehr schön an Heise Online festmachen. SEO und Heise Plus vertragen sich meines Erachtens nicht. SEO und Heise Online, der News-Kanal natürlich schon, keine Frage. Ne? Ich glaube, das ist der Unterschied. Bin ich hinter der Paywall oder versuche ich ein Angebot zu machen für eine möglichst große Zielgruppe kostenlos?
Kurz, weil ich da einfach gesetzt hier bei Heise Online, vielleicht kannst du was dazu sagen, setzt ihr da eher auf Google News oder wollt ihr auch wirkliche Assets schaffen, die langfristig bei Google dann gefunden werden? In der normalen Suche.
Ja, da sind wir, das müsste jetzt der Chefredakteur von Heise Online beantworten, der kann das besser als ich. Mhm. Wir nutzen Google Amps.
Da musst du dazu auch nichts sagen. Wenn du meinst, dann fragen wir vielleicht den später irgendwann nochmal nächstes Jahr oder so.
Oder wir rufen ihn kurz an.
Ladet ihn mal ein. Also, im Grunde wartet ein Jahr und ladet dann den Volker Zutter ein. Dann kann der aus seiner Sicht zu Heise Plus was erzählen und Heise Online. Gut, wir haben 9 Millionen Unique Users. Ich habe dann gemeint, Mensch, das sind ja 20% der erwachsenen Bevölkerung, die wir mit Heise Online erreichen.
Also irgendwas machen wir da richtig. Das ist eine gute Sache und den laden wir nämlich. Wir wollten im Herbst eine Sendung zu Paid Content machen. Da hatten wir eigentlich für den Jan vom eBay dabei. Vielleicht machen wir einfach eine Dreier-Sendung und holen noch euren Kollegen mit dazu.
Cool. Ja, gerne. Heise
Plus. Das wäre, glaube ich, eine schöne Sendung. Wir hatten noch Themenschwerpunkt Paid Content, hatten wir eh noch vor dieses Jahr.
Vielleicht an der Stelle auch nochmal doppelt unterstrichen. Heise Plus, das ist jetzt das neue Paid Content Angebot für euch, wo es den CT-Artikel drin zu lesen gibt.
Gibt es Content von allen unseren Marken, die Heise Online gerecht aufbereitet werden. Also wir haben ein neues Team, die den Content so ein bisschen noch mehr durch die Online-Brille anschauen, gucken, also Themenwelten schaffen und daraus das Heise Plus-Angebot generieren. Also weil CT natürlich alle zwei Wochen erscheint, das dickste Heft, es ist verwundert wenig, dass dann besonders viele CT-Artikel drin sind. Aber da haben wir auch die Make-Artikel, CT-Fotografie, was haben wir noch so, Technology Review von IX, alle Marken kommen da drin vor.
Okay, aber das ist ja auch spannend. Dazu habe ich auch noch eine Frage, aber Merke ich mir gleich.
Okay, das ist dann auch meine letzte Frage erstmal. Danke, Guido, dass du da so mich mir den Vortritt lässt.
Ich bin halt ein Gentleman. Ne?
Ja, ich krieg ganz rote Bäckchen hier, Guido.
Wollen wir nachher noch eine Zweiersendung aufnehmen?
Legt ihr irgendwie Prioritäten für eure Themen fest oder sind alle Themen auf Augenhöhe?
Die Prioritäten.
Also ein Titelthema, ihr müsst ja eher bei einem Titelthema eventuell. Da besteht dann ja schon eine Priorität. Irgendwie, wenn ich was auf den Titel packe, ein Thema, vergebe ich da ja automatisch schon eine Priorität. Oder vielleicht ganz vorne im Heft oder so.
Genau, das ist so, sondern die Verkaufe des Hefts. Und ansonsten ist die Themenmatrix Prioritäten gesteuert, die ich vorhin schon erwähnt habe. Da habe ich nur einen Parameter genannt. Also wie oft soll welches Thema im Heft sein? Wir haben noch eine zweite Achse. Wie hoch priorisieren wir dieses Thema? Mhm. Ja. Also zum Beispiel für CT Security muss natürlich jedes Mal dabei sein. Wir haben jetzt vor einem halben Jahr gerade Investigativrecherchen hoch priorisiert, weil wir gemerkt haben, damit können wir uns sehr gut absetzen von anderen Medien. Und diese Investigativgeschichten, wir haben im Darknet da einen Briefkasten, wo wir Whistleblower-Tipps bekommen, mit denen wir dann anfangen zu recherchieren. Und das machen wir seit ein paar Jahren und seit einem Jahr geht das richtig ab und haben da exklusive Investigativgeschichten, die wir dann gerade hoch priorisiert haben, weil wir gemerkt haben, das wollen die Leser und das geht natürlich weg von einem reinen Computermagazin, wenn wir den Buchbinder-Skandal da gemacht haben und wir pinkeln da ziemlich vielen Leuten dann ans Bein, entsprechend viele Rechtsanwälte sind dann beteiligt, um das Ganze wasserdicht zu bringen. Also investigativ Artikel ist nichts, was man eben schnell mal so macht. Da steckt richtig Manpower dahinter. Und deshalb sind wir da auch relativ gut vernetzt mit anderen Investigativgruppen in Deutschland.
Wir haben jetzt die Frage geklärt, die Hauptfrage der Sendung. Was interessiert unsere Leser? Wie kommt ihr da dahinter, was eure Leser interessiert? Ihr macht das sozusagen empirisch aus der Erfahrung. Wen wundert's, weil du bist selbst Wissenschaftler? Aber ich probiere das gerade vorzustellen, wenn ihr jetzt neue Themen plant. Sitzt ihr dann zu 20. am Tisch und erinnert euch, ja, das lief letztens gut und das auch und das, glaube ich, so läuft's wahrscheinlich nicht. Oder habt ihr eine riesige Liste an erfolgreichen Themen und dann sagt ihr, wie knüpfen wir jetzt da jeweils an? Oder wie macht ihr das in dem Redaktionsprozess sichtbar, was die erfolgreichen Themen waren, wenn ihr nicht so eine Kundenpersona-Datei habt?
Das zergliedern wir eigentlich. Also die Truppe von 60 Redakteuren ist einfach zu groß, um die in einen Raum zu bringen. Und so, ja, was machen wir denn jetzt? So, das sind vier Teams eingegliedert und die Teams selbst, die arbeiten sehr themengesteuert und wissen ganz genau, Moment, diese Tests oder dieser Praxisbeitrag, diese Wissens- oder diese Reportage, die lief sehr gut, die machen wir in 4 Monaten nochmal. Also die treffen sich mindestens einmal pro Woche, diese Teams, und besprechen Themen, was sie wann machen wollen. Wir in der Chefredaktion gucken mit unserer Themenmatrix dann sozusagen von oben drauf, können wir daraus ein Heft machen in der Vielfalt, wie wir es uns vorstellen.
Also eigener Geschmack spielt dann auch am Ende wieder eine Rolle. Die Teams haben den Sensor draußen, was den Lesern gefällt, setzen an Erfolgsgeschichten an.
Ja.
Und in der Chefredaktion sagt dann, wie machen wir ein Heft, das uns wirklich gefällt, von dem wir persönlich überzeugt sind.
Genau. Und ganz wichtig ist mir, das war auch die Angst der Redaktion zunächst, als wir das Lesereporting, die KPIs reingebracht haben. Wo bleibt die Kreativität? Ja, muss ich jetzt nur nach diesen KPIs schreiben? Ne? Darf ich jetzt nicht mehr machen, was ich will? Also überspitzt gesagt. Ne?
Ja.
Nee. Die Kreativität, die Redaktion und wie du es eben gesagt hast, so eigener Geschmack spielt natürlich mit rein. Ne? Das sind Menschen und das soll man dem Magazin auch ansehen, dass es von Menschen gemacht ist. Ne?
Mhm.
Und von dem Redakteur XY und nicht YZ. Ja. Also die Zahlen ersetzen nicht die Kreativität, wie du einen Content, welchen Content du anbietest.
Ich glaube, das ist eine total hohe Kunst, mit KPIs zu arbeiten im Bereich Inhalte und trotzdem dieses Künstlerische, diesen eigenen Stil aufrecht zu halten. Mhm. Wir kriegen da auch oft scharfe Kritik ab, weil wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Tool, die Wortliga-Textanalyse, mit der, die auch mit starren KPIs rechnet, Satzlänge, streicht einen zu langen Satz an. Natürlich muss nicht jeder zu lange Satz da raus aus dem Text. Am Ende muss halt jemand entscheiden, gefällt mir das oder nicht. So, aber die KPI ist trotzdem da und ich sag, irgendwie, so KPIs sollen zum Nachdenken anregen und nicht den Kopf ersetzen.
So genau, sehe ich im Grunde das. Ist es ein Werkzeug, ja, und ein Könner seines Fachs kann mit dem Hammer wunderschöne Sachen machen oder wenn er es nicht kann, kann er Sachen zerstören. Das ist nur das Werkzeug. Ja?
Genau. Hier,
was machen wir damit?
Genau. So wie du sagst, weil, also wie die Kritik kommt dann bei uns oft so rüber, dass Texter uns sagen, ja, Kunden von mir hauen mir meine Texte um die Ohren, weil sie durch euer scheiß Tool schicken. So, der Text ist nicht gut. Das ist natürlich ein Problem, ja, weil natürlich kann der Texter sich da oder hat der Texter sich in der Regel was dabei gedacht, dass er das jetzt so gemacht hat. Also, und bei euch ist es vielleicht, ihr seid ja ein Team, ihr stimmt euch da regelmäßig ab. Bei euch ist dann vielleicht was anderes. Ihr kennt eure KPIs, aber jeder weiß trotzdem die künstlerische Freiheit des anderen zu schätzen irgendwo. So stelle ich mir das vor.
Genau. Und letzten Endes wollen wir mit dem Magazin Geld verdienen. Und wenn wir merken, dass wir in irgendeinem Bereich falsch abbiegen, dann sehen wir das mittlerweile sofort. Also was ich noch nicht gesagt habe, wie viel lesen denn digital eine Ausgabe? Wir haben ungefähr 20.000 Einzelreportings für dieses Lesereporting. Und wir sind also statistisch relativ sattelfest, wenn wir Aussagen treffen, der Artikel kam an, das ist ein Nischenartikel, den Artikel hat leider keinen interessiert und so weiter. Also das ist natürlich, kriegst du das gar nicht raus. Nun, ich wundere mich immer noch, vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick, oder ein kleiner Schwenk zu anderen Verlagen, dass die immer noch so viel auf ihr Bauchgefühl halten oder auf ihr Bauchgefühl hören, ja, obwohl sie es doch besser wissen müssten. Also die Tools, also die Werkzeuge sind da, sie nehmen es aber nicht. Das geht bis in die Journalistenschulen rein, die den jungen Redakteuren oder noch Nicht-Redakteuren das Handwerk beibringen und auch immer wieder predigen, ich nenne jetzt keine Namen, hört auf euer Bauchgefühl. Ja, damit kannst du kein Magazin heute in 2020 machen.
Was meinst du damit Tools jetzt konkret? Sowas wie, dass man mit KPIs arbeitet? Oder?
Genau.
Ja. Apropos Bauchgefühl, wie entscheidet ihr dann, was bei Plus reinkommt? Das könnte jetzt spannend sein für alle, die Content-Marketing machen, weil Content-Marketing soll ja so gut sein, dass im Zweifelsfall jemand auch dafür bezahlen würde. Wie entscheidet ihr, was bei Plus reinkommt dann?
Ja, da ist die Messung eine andere als mit den KPIs, einfach weil es Heise Plus erst seit anderthalb Jahren gibt, liegt der Schwerpunkt darauf, wie müssen die Inhalte, wie muss der Content aussehen, damit Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ja, das ist bei CT geben sie ja schon Geld aus. Ne? Also das heißt, es ist eine andere Frage und da ist es ganz schnöde, wie viel Abos ist ein Artikel wert?
Okay. Ja. Was sind, also wir haben ja diese KPIs von euch jetzt, die sind ja auch sehr strategisch formuliert. Gibt es sonst noch Anforderungen oder welche Anforderungen gibt es sonst noch an die Texte jetzt von seitens dir und der Chefredaktion qualitativ an die Inhalte? Habt ihr da eine Messlatte oder eine Checkliste oder dürfen Sätze nicht länger als 16 Wörter lang sein oder gibt es da irgendwas?
Ja, da haben wir so ein paar Messgrößen, Messgrößen ist zu viel gesagt, so ein paar Sachen, auf die wir achten, die wir den Leuten beibringen, wie der Einstieg funktionieren muss. Oder ziemlich viele schlaue Leute bei den Mehrwertmachern in Dresden sitzen, die das mit die einzigen die in Deutschland noch Zeitschriften vermessen, das Leseverhalten aktiv vermessen. Mit denen stehen wir auch in engem Austausch. Und die haben zum Beispiel gemessen, dass Leute bevorzugt an Zwischenüberschriften aussteigen. Mhm. Und haben sich gefragt, warum? Und haben gemerkt, wenn die Zwischenüberschrift so ist, dass du das Gefühl hast, das habe ich doch eben schon mal gelesen, steigen die Leute aus. Ja. Also müssen die, haben wir den Redakteuren beigebracht, wenn ihr Zwischenüberschriften macht, macht neugierig auf das, was kommt.
Toller, geiler, super geiler Tipp. Super, super.
Und keine Tipp hänge ich noch hinten dran, der ist verdammt schwer umzusetzen. Wir können selbst noch nicht. Aus dem Leseverhalten haben wir festgestellt, sehr viele Leute lesen oben an und an ganz unten das Fazit.
Mhm. Ja, wie, ich auch
ja, und das ist jetzt wirklich die Quadratur des Kreises. Ich muss also im Fazit für die, die gelesen haben, den Artikel gut zusammenfassen, den Content gut zusammenfassen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich aber mit dem Fazit die Leute, die da reingesprungen sind, dazu animieren, den Artikel zu lesen. Ja, also.
Warum? Ja, aber eigentlich, wenn es ist, ich frage es mich selbst manchmal, warum will ich die Leute jetzt eigentlich da drauf halten? Weil wenn sie zufrieden sind, dann passt es doch.
Dann brauchen sie nicht CT. Ich möchte ja, dass sie möglichst viel Zeit mit CT verbringen. Also meine Konkurrenz sind nicht andere Computerzeitschriften. Da sind wir konkurrenzlos im Grunde. Sondern meine Konkurrenz ist Spotify, Netflix und Co. Mhm. Also wie schaffe ich es, dass die Leute möglichst viel Zeit mit CT verbringen. Das ist ja, so für toll. Mich. Ne?
Ja. Und mit dem Content-Kompass.
Ja, und mit dem Content-Kompass. Das heißt da eigentlich übertragen, je besser ich meine Nutzer an meine Inhalte binde im Content-Marketing, desto mehr Zeit verbringen sie mit meinem Unternehmen, mit meiner Marke.
Genau.
Und das ist schön. Mhm. Stimmt, Apple ist ja auch immer das erklärte Ziel, deswegen wollen sie auch in die Autos rein, die wollen, dass die User den ganzen Tag sich an Apple-Produkte und Inhalte binden.
Ja, und es gibt immer mehr Möglichkeiten, sich mit Sachen zu beschäftigen. Das heißt, der Kampf um die Aufmerksamkeitsminuten nimmt zu. Ne? Und das ist unsere Konkurrenz.
Ja. Kurz noch zum Qualitätsprozess. Läuft dann jeder Artikel durch die Hände von deinem stellvertretenden Chefredakteur und von dir? Oder wie stellt ihr das dann in der Realität sicher, die Qualität von den Artikeln?
Der Artikel ist besprochen, roter Faden und so weiter. Und dann schreibt der Redakteur den Artikel. Dann sucht er sich einen anderen Redakteur, der den zuerst liest. Das ist so das erste Feedback, das inhaltliche Gegenlesen. Mhm. Wenn das soweit in Ordnung ist für die beiden, geht das an den Ressortleiter. Das sind diese vier Teams, in die die Redakteure eingegliedert sind. Der Ressortleiter liest gegen, auch nochmal inhaltlich. Und das ist die zweite Stufe. Und dann geht es in die Schlussredaktion. Das sind ein paar Leute, die nichts anderes machen, als alle Artikel nochmal zu lesen. Ja, und das ist so die dritte Stufe. Und dann sind wir so weit, dass wir sagen, ja, jetzt ist der Artikel so weit, dass wir ihn dann layouten und in die CT drucken.
Cool. Schreiben bei euch eigentlich Leute auch manchmal Artikel zu zweit oder zu mehrt?
Ja, das passiert. Ja, wir haben halt nicht nur Reportagen, sondern Vergleichstests zum Beispiel, die aus relativ vielen Textkästen auch bestehen. Und da kann man wunderbar zusammenarbeiten zum Beispiel.
Ja. Wir hatten letztens bei uns auf der Seite einen Gastbeitrag von einem Unternehmerinnen-Team. Die machen so Business-Schreibkurse, so heißt auch das Unternehmen. Und die schreiben ihre Content-Marketing-Artikel zu zweit und sagen, damit tun sie sich viel leichter. Weil also die Artikel werden wohl besser und mal übernimmt der eine diese Rolle, den Draft zu schreiben und der andere schleift fein. Manchmal übernimmt die andere sozusagen die Rolle und fand ich total inspirierend, diesen Tipp. Schön zu hören,
dass ihr das auch macht. Mhm. Ja.
Okay. Ich würde hier an dieser Stelle einfach mal Guido und sonstige Schlusswort übernehmen. Also ich fand, es war eine der besten Sendungen bisher.
Sagst du das jedes Mal?
Nein, das sagt die doch jedes Mal, deswegen sage ich das jetzt mal zum Schluss. Aber bei mir ist es ernst gemeint.
Es war also eine sehr ergiebige, eine sehr tippreiche Sendung, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es krass, wie ihr das macht. Ich freue mich schon. Du kannst mir vielleicht mal den Kontakt von deinem Kollegen geben, von der Heise Plus. Dann würden wir den mal gucken, ob er Zeit hat, dann in unserer Sendung zum Thema Paid Content, den wir auch schon geplant haben, den würden wir eventuell noch mit dazu holen. Ja, sonst verweise ich jetzt einfach mal, ihr könnt ruhig auch gern neben der CT auch ein bisschen Zeit auf Spotify, iTunes, Deezer und YouTube verbringen, aber nur, wenn ihr da den Content Kompass hört.
Oder am besten halt auf dem Second Screen CT und digital Heise Plus.
Genau, ja. Heise Plus, alles konsumieren, alles guter Content.
Mit aufgeschlagenen CT-Heften.
Von meiner Seite aus, Jürgen, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
Ja, war super interessant, mal aus einer etwas anderen Perspektive über das nachzudenken, was man macht. Ja. Insofern habe ich vielleicht mehr gelernt als ihr.
Oh. Danke für die tiefen Einblicke, die du uns hier in dieser Premiere gegeben hast.
Exklusiv war das. Das war exklusiver Content.
Exklusiv,
Beim Content Kompass. Und wenn euch das gefallen hat, folgt uns bei Spotify, iTunes und Deezer.
Jürgen Rinkert, vielen Dank.
Danke euch.
Und tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.